Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Family Affairs. Ja, heute mal wieder mit einem ernsteren Thema, ein Thema, das viele Eltern trifft und das häufig mit voller Wucht, dem, Achtung, Empty Nest Syndrome.
Dem Leernest-Syndrom.
Genau, die Kinder sind groß, ziehen aus, das Haus ist still und leer und zurück bleiben Eltern, die sich neu orientieren müssen, neue Rollen finden müssen.
Ja, und was bleibt denn dann, wenn das Familienleben verstummt ist? Darüber sprechen wir heute mit der psychologischen Psychotherapeutin Kathi Kreuth aus Köln.
Sie begleitet in ihrer Praxis regelmäßig Menschen bei solchen Übergängen und kennt die emotionalen Fallstricke, aber auch die Chancen, die im Loslassen liegen. Herzlich willkommen, liebe Kathi. Schön, dass du da bist.
Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, das Empty Nest Syndrome, das habe ich schon oft gehört, nie drüber nachgedacht und dann hat es mich selbst neulich mit voller Wucht getroffen, als mein Sohn ausgezogen ist zum Studium.
Ja, ich war ganz überrascht, wie traurig Alexandra darüber war und wie sehr sie das getroffen hat. Ja. Kommt sowas häufig vor?
Ich glaube schon. Das ist ja ein großer Umbruch im Leben eines Menschen. Ne? Man hat ein Kind, man hat mehrere Kinder vielleicht, man lässt die Kinder dann nach 20 Jahren wieder los. Das ist ein ganz großes Lebensereignis.
Hm. Ja. Weil ich habe ja keine Kinder, auf jeden Fall keine von denen ich weiß. Und ich habe das nie empfunden, dass jemand anders so traurig war, auch bei unserer eigenen Mutter nicht oder bei...
Das weißt du ja gar nicht.
Nee, das ist es ja gerade. Ich habe das nie erlebt. Und deswegen hat mich das überrascht, dass das offenbar sehr, sehr häufig vorkommt. Ich meine, wir sind ja auch in dem Alter, wo sowas jetzt passiert, in dem die Kinder ausziehen und man vielleicht dann gar nicht weiß, was man mit der ganzen freien Zeit und auch mit dem Raum anfangen soll. Und wie geht's dann da weiter? Das ist
schwierig.
Wie ist es denn bei dir gewesen?
Naja, also auf einmal, der hat ja nun schon Abitur gemacht letztes Jahr und war auf Reisen und hat auch gearbeitet. Aber ich sag mal so, dieses ganze reguläre Leben, dass man morgens aufsteht und einen um 8 Uhr in die Schule schickt, das war auf einmal dann schon weg, ne?
Ja.
Mit dem Abitur und der Zeit danach. Aber er war immer zu Hause und es waren viele Freunde da. Und auch diese Zeit in Australien, 4 Monate, das war irgendwie so klar, dass mein Haus sein Zuhause ist und er kommt dahin zurück. Aber als er dann gesagt hat, ich will da und da studieren, in Süddeutschland, da habe ich dann auf einmal gedacht, oh Gott, das bedeutet, dass ich den gar nicht mehr regelmäßig sehe, dass ich nicht mehr an seinem Leben teilhabe, dass ich nicht mehr jeden Tag im Austausch sein werde und habe so instinktiv gefühlt, das wird schon der erste Teil der Abnabelung sein, weil wenn der mit einem Bein aus dem Haus ist, in seiner eigenen kleinen Butze wohnt und selber Verantwortung übernimmt, selber einkaufen gehen muss, dann merkt er auf einmal, ach, ich kann das ja alles, ich brauche die alle gar nicht mehr.
Genau.
Das ist natürlich jetzt ein Horrorszenario.
Ja, voll, aber das ist total typisch, ne? Genau.
Ja, ja. Das fand ich einfach schlimm, den Gedanken, oh wei, was ist, wenn er dann da eine Freundin hat oder neue Freunde und das alles natürlich viel aufregender findet und dann denkst du, nee, ich komme am Wochenende gar nicht nach Hause.
Das kann passieren.
Ja. Bis jetzt ist es aber noch nicht so. Bis jetzt ist er immer noch schön brav.
Das liegt aber im
FC. Sich über Muttis, ja. Über Muttis Kochkünste. Und ich sag mal so, das hat mich 3 Tage wirklich, ich habe Tränen vergossen, habe aber auch mit anderen Müttern gesprochen und festgestellt, denen geht es genauso. Also die, wir alle so selber so 18-, 19-jährige Kinder haben, ne? Kenne ich ja einige von früher.
Aber mir ist auch aufgefallen, es redet da wohl keiner drüber. Das scheint irgendeine Art Tabuthema zu sein.
Das ist wirklich interessant, ne? Und das ist so schade, weil man könnte sich so viel helfen, wenn wir miteinander sprechen würden und sehen würden, den anderen geht das ja ähnlich, das gehört irgendwie dazu, dann würde das schon viel leichter sein unter Umständen.
Woran mag das wohl liegen? Ist das Scham? Ist das Schwäche zeigen?
Genau, das ist Scham, das ist Schwäche zeigen, das ist auch vielleicht erstmal der Schock, dass man noch gar nicht so genau weiß, was ist denn jetzt mit mir passiert? Habe ich mir gar nicht so vorgestellt.
Und weil andere auch immer suggerieren, nein, bei mir ist es gar nicht so. Ich hab jetzt mehr Zeit für mich, aber Also ich bin ehrlich, ich habe immer gerne meinen Kindern zugearbeitet und tue es auch immer noch. Also
möchtet
ich,
ihr einen Eisbecher ja, haben?
Mit Pinocchio-Gesicht, weißt du so. Ja. Also ich war schon immer so eine Mutter, die sich sehr involviert hat und das auch gerne getan hat. Ne? Und ja. Das ist jetzt eine Aufgabe, die wegfällt. Und ich meine, gut, ich habe ja zwei Kinder, das andere ist ja auch noch ein paar Jahre da. Also ganz so schlimm ist nicht. Aber dieses Loslassen, ne? Und dieses nicht mehr so genau wissen, oh Gott, wenn die jetzt dann alle weg sind. Und finde ich, für mich war auch schlimm, dieser Moment, dass du einfach denkst, diese Kindheit ist jetzt vorbei. Du wirst das nie wieder haben, dass die im Garten sich die Fußball spielen, sich streiten oder Eis an die Wände schmieren. Das ist einfach durch.
Das Thema ist so ein ganz prägnanter Moment, ne? Weil eigentlich dieser Abnabelungsprozess, der beginnt ja schon viel früher. Und wenn wir ehrlich sind, ich bin selbst Mutter, wir nabeln uns ja immer mal wieder ab, wenn die Kinder nicht da sind, wenn die Kinder weiß nicht, in den Ferien irgendwo sind. Aber das ist so eine Markierung, der wirkliche Auszug. Und jetzt ist das Nest leer.
Eben. Ja. Und Ferien ist ja auch sowas, du weißt, sie kommen wieder. Und wir haben, ich meine, jede Mutter, jeder Vater kennt diesen Moment, wo du denkst, boah, bitte schlaf da aber 3 Tage, ja, dann habe ich mal meine Ruhe. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass ich denke, oh Gott, ich werde meine Ruhe für immer haben.
Genau.
Mehr interessant, als dass, ja, interessant, dass du gesagt hast, dieser Prozess beginnt früher und wahrscheinlich auch unbemerkt von den Eltern oder nicht ganz so bemerkt wie ein prägnantes Ereignis, wenn man jetzt auszieht oder länger mal woanders ist. Ich glaube, dass man sich als Erwachsener oder als Elternteil gar nicht so darüber bewusst ist, wie früh das beginnt. Ich habe nämlich gerade mal kurz darüber nachgedacht, wie das dann auch bei mir, bei uns war das ja eine etwas andere Geschichte, weil wir ja unseren Vater verloren hatten. Aber ich meine, das wäre schon, also absehbar mit 14, 15 hätte das angefangen, dass ich dann also mir eingebildet habe, ich werde jetzt selbstständig oder so, ne? Oder zumindest in dem Bereich, in dem ich das kann. Und wenn das aber dann jetzt mit 18, 19 wirklich der Fall ist und man steht dann davor, das hat mich wirklich überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass Alexandra da ich habe
wie
zu
das,
knabbern hatte.
Ja, wie das auf dich gewirkt hat, wie du damit umgegangen bist. Jetzt hattest du gesagt, du hast so 2-3 Tage
ja,
damit zu tun gehabt, ja, dass du traurig warst.
Ja, weil ich auch mit jemandem darüber gesprochen habe, weil ich einfach mein Gefühl einordnen wollte. Und ich habe dann gedacht, weißt du, man muss die Kinder ja auch loslassen. Du kannst die nicht an dich binden und denen ihr Leben verbieten, sage ich mal. Ne? Und es am Ende ist es ja auch dieses sich auseinandersetzen mit seiner eigenen Vergänglichkeit. Also das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen umgehauen, dass ich dachte auf einmal, ach du Scheiße, in 18 Jahren werde ich 70. Und alles das,
stimmt,
was du... ja, und soll ich mal ausrechnen, wann
ja,
du
70 wirst? Ja, das habe ich auch gerade im Kopf
geht noch
schon durch.
Viel schneller.
Aber weißt
du, dieses Ganze, was du hattest in der Schule, ich habe immer früher gedacht, als ich in der Schule war, kennt ihr noch das Lied von Prince, Tonight we're gonna party like it's 1999. Ja. Hör mal, da habe ich noch gedacht, boah, 1999.
Haben wir fliegende Autos, habe ich gedacht.
28, ja. Das gibt's doch gar nicht. Also es war für mich so unvorstellbar, dass ich 28 bin, fand ich wahnsinnig alt.
Und jetzt rast die Zeit.
Ich in 18 Jahren 70 und denke, du Leben, Jott. Und das ist mir auch nochmal durch diesen Schritt bewusst geworden, ne, dass ich denke, ich habe nicht mehr so viel Zeit wahrscheinlich. Ich werde alle die zuhören.
Und was machst du? Und was machst du
mit deiner
Zeit?
Was machst du mit der Zeit?
Mein Podcast. Genau.
Können wir direkt anfangen mit Gartenarbeit.
Und dann habe ich gedacht so, lass das Kind ziehen, weil ich weiß ja, wie ich als Teenager war. Hammer, ich habe mit 19 die Tür zugeknallt und habe gesagt, Tschüssikowski, und weg war ich. Dann bin ich erstmal nach Amerika zu irgendwelchen dubiosen Leuten. Meine Mutter wusste gar nicht, wo ich bin.
Stimmt.
Es gab kein
Handy. Internet.
Man konnte die Kinder auch nicht orten. Ja, wo ist, genau. Keine Ahnung, wo ist. Und ich habe dann einmal die Woche irgendwie so einen Aircall gemacht. So, Mutter, mir geht's gut. Ah, wo bist du?
Ich weiß
und mir
nicht.
War das wirklich egal, wie es meiner Mutter dabei geht. Und heute denke ich, Mama, es tut mir leid.
Dass es mir so egal
jetzt
war.
Jetzt ist es zu spät.
Ja. Aber das ist auch ja ganz, ganz gesund. Ne? Ja. Also aus der Sicht eines Kindes ist es ja total gesund, sich gar nicht so sehr um die Eltern zu kümmern. Wenn das so, ne, wenn wir als Eltern mit Schuld arbeiten würden und sagen würden, ach, dass du gehst, das macht mich jetzt ganz traurig und ich bin deswegen, mein Leben funktioniert nicht mehr so gut. Und ne, wenn man den Kindern so Schuld induziert, dann ist das nicht so gut.
Ich glaube gerade.
Das sollte man lassen. Das ist auch
interessant, dass du das sagst. Ich glaube, das kommt häufiger vor, als man sich das zutraut.
Ja,
dieser Gedanke, dass jemand den Kindern dann irgendwie so eine
Manipulationsleine
umhängt, damit die schön bei Mama bleiben.
Ja, und ich sag dir jetzt eins, und das habe ich nämlich dann auch gedacht, hab gesagt, so, bist du eigentlich wahnsinnig? Ich habe das meinem Sohn nie gesagt. Ich habe schon gesagt, boah, ich ist für mich traurig, dass du jetzt nicht mehr da bist. Und er sagt, Mama, ich komme doch am Wochenende wieder. Und dann habe ich gesagt, jetzt genauso ist es, Alexandra, das ist dein Problem, nicht seins. Ich habe ihm das schon so zum Ausdruck gebracht, aber jetzt nicht übertrieben, und habe dann gedacht, so, jetzt lässt du den ziehen und verdammt nochmal, jetzt hörst du auf. Und das hab ich, da habe ich mich bis heute dran gehalten, ja, und stelle jetzt fest, dass du das machst. Ja, weil das geht nicht. Also ich habe auch neulich so eine Horrorgeschichte gelesen von irgendeiner Mutter, die dem Kind Medikamente gegeben hat, damit es immer krank ist.
Ach so,
damit
ja, das, da gibt es auch ein Syndrom. So, wie heißt das Syndrom nochmal?
Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom.
Richtig, stimmt, genau. Das habe ich auch gelesen.
Was ist das genau, Kathi?
Oh, das ist, man gibt dem Kind sozusagen Medikamente oder man macht es krank, damit es im Bett liegt, damit es irgendwas hat, worum man sich kümmern kann. Aber tatsächlich ist mir das noch nie begegnet.
Nee, aber das habe ich auch schon mal gehört. Das
war noch nicht in der Zeitung mit den großen Buchstaben. Da habe ich auch gedacht, was ist das denn? Ja, also das ist ja nun wirklich ein Horror. Eine
schwere Erkrankung und gleichzeitig, ja, aber auch natürlich ein riesengroßes Problem für das Kind. Für das Umfeld,
natürlich, wenn das dauernd Rattengift bekommt oder sowas. Ne?
Und in den USA haben sie sogar ein Mädchen befreit, die Eltern haben dem Kind nicht genug zu essen gegeben, damit es kindlich bleibt, also damit es nicht in die Pubertät kommt und sich nicht weiterentwickelt. Und die war mit 20, sah die aus wie eine 7-Jährige. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt, aber das sind auch solche. Also
das sind dann die Horrorgeschichten, die definitiv sehr, sehr schlimm sind und dennoch. Das passiert ja nicht so häufig. Ne? Das, was viel häufiger passiert, ist, dass man es beiläufig macht und dass man sich da gar nicht bewusst ist darüber, dass man mit Aussagen die Kinder auch ein Stück weit an sich bindet, vielleicht auch die eigenen Emotionen nicht so gut im Blick hat und nicht so gut reguliert. Und dann über die Kinder, die wollen ja gerne auch vielleicht gefallen, die wollen auch nicht die Eltern weinen sehen oder traurig sehen. Und dass man dann eben den Kindern schon sagen sollte, du, die Mama, die ist traurig oder ich bin jetzt traurig, dass man das auch durchaus sagen darf und zulassen darf, aber eben, ich sorge für mich. Mhm. Du musst für mich nichts tun, ne? Weil du darfst frei sein, du darfst jetzt dein Leben in deine Hände nehmen und ich begleite dich, aber ich bin nicht mehr verantwortlich für dich. Du bist für dich verantwortlich.
Du bist jetzt 18, genau. Und so habe ich das auch gemacht. Ne? Ich habe gesagt, du kannst ruhig sehen. Klar bin ich jetzt traurig, wenn ich morgens da reinkomme und du bist nicht da.
Wäre ja auch schlimm, oder? Also ich habe jetzt diese Ikea-Werbung im, darf ich das sagen überhaupt? Aber ich habe diese Werbung da im Blick, wo die Tochter im Auto sitzt und wegfährt, kennt ihr die?
Und die Eltern
sich freuen, hurra, hurra, um dann das Zimmer umzuräumen. Ja. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt krass.
Ja.
Würde mich auch als Kind wahrscheinlich total stören oder traurig gemacht haben.
Aber sowas gibt es wahrscheinlich auch, dass Eltern denken,
klar, ich habe eine Freundin.
Sie hoffentlich bald aus.
Ich habe eine Freundin, bei der war das genauso. Ja? Ich habe großes Mitgefühl gehabt. Ja,
also ich hatte auch einen Mitschüler, der mit mir dann eine Lehre gemacht hat nach der Schule, und da konnte der Vater es auch nicht abwarten, die Unterstützung jeglicher Art für den Jungen einzustellen. Finanzieller Art, in der Ausbildung, er wollte eigentlich auf die Uni gehen, da hat der Vater gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, das ist viel zu teuer. Und du kannst auf eine Berufsakademie gehen, das ist genauso gut, und dabei kannst du dann noch arbeiten.
Ah ja, das Kind aus dem Nest
geschubst. Ja, er hat den richtig rausgeschubst. Und das hat ihm nicht gut getan. Also der war zwar sehr stabil, das weiß ich noch, aber das hat so wie eine graue Wolke über ihm gehangen, über mehrere Jahre. Und ich glaube, das war auch das Gefühl, wieso stoßen meine Eltern oder mein Vater mich weg? Was soll das?
Man,
ich habe
ihn
doch
abgelehnt,
gar nichts getan.
Ne?
Ja, genau. Und das fand ich auch nicht okay, weil wir das auch nicht kannten. Mhm. Und wenn man erwachsen wird, lernt man ja komische Dinge kennen in Verhaltensweisen anderer Menschen, die sich aber meiner Ansicht nach häufig darauf zurückführen lassen, dass die Bösen, in Anführungszeichen, dass die absolute Egomanen sind. Ne? Es geht eigentlich nur um die, höre ich dann immer so raus.
Ja.
Das ist für den Wurst, auch wenn es das eigene Fleisch und Blut ist, was da passiert. Und uns war das völlig fremd. Ne? In unserer Familie gab es das nie. Und
gut.
Ja, das finde ich auch gut. Deswegen finde ich das gut, was Alexandra gesagt hat. Jetzt auch
Deswegen ist es so dir vielleicht auch leichter gefallen, ja, ne? Ja. Deswegen ist das, du hast das für dich auch möglich ist.
Durchdacht und dann kannst du dann irgendwie besser darauf reagieren und damit umgehen.
Ich habe versucht zu reflektieren, ne? Ja, ja, genau. Wirklich mal eben nicht zu manipulieren.
Mal nicht?
Nein, eben nicht zu manipulieren, sondern einfach wirklich die Situation anzugucken und zu überlegen, wer hat denn jetzt hier das größere Problem? Ich. Wer ist dafür verantwortlich? Ich. Wer kümmert sich dann anschließend, wenn die Tür zugefallen ist, um sich selber? Ich. Ja, was ich natürlich auch die ganzen Jahre nicht so gemacht habe.
Das hört sich für mich total schön an.
Ja. Ah, ja. Du bist geheilt. Richtig gemacht.
Ja. Ja. Hast du auch gut auf dich aufgepasst?
Ich habe auf mich aufgepasst. Ich habe dann gedacht, so wie war es bei mir früher? Und meine Mutter hat nie was gesagt. Mhm. Aber ich weiß natürlich auch aus späteren Gesprächen, dass sie sehr gelitten hat. Also ein geflügelter Satz meiner Mutter war stets, warte mal ab, bis du selber Kinder hast, dann siehst du, wie das ist.
Ja, ja. Das stimmt. Ja.
Und da hat sie
den
recht.
Kenne ich auch, den ja. kenne ich
aber
auch.
Aber das scheint dann auch eine gewisse Wahrheit.
Ist aber auch eine gewisse Drohung dabei.
Naja, ja, ja, ja. Naja, aber dieses, weißt du, wenn wir da nachts ausgestiegen sind aus dem Fenster und
ich habe das übrigens nicht gemacht. Das waren die Mädchen.
Der hat meine Freundin bei mir, meine Freundin hat gesagt zu ihrer Mutter, ich schlafe bei Alex und ich habe gesagt, ich schlafe bei Marion. Manchmal haben wir nirgendwo geschlafen, sind mit der letzten S-Bahn nach Düsseldorf mit der ersten wieder zurück und konnten ja dann nirgendwo rein. Da muss man es irgendwo rumtreiben.
Oh, oh.
Horror. Ja. Ein Albtraum für jede Eltern heute. Und dann habe ich irgendwann, habe ich so ganz leise die Rollläden hochgemacht. Wollte so nachts, weißt du, Mitternacht, ja, ja, komm wieder zurück in den Stadtpark, Apfelkorn trinken. Also bin ich aus dem Fenster gestiegen und.
Wer hat das gehört?
Christoph, also quietschte und sagt, wo gehst du? Du gehst nirgendwo hin.
Ja. Ja, aber sowas zum Beispiel, ne, das macht es für Eltern, die da vielleicht ein großes Bedürfnis nach Kontrolle haben, ne, echt schwer, wenn. Man sagt, okay, ich habe Vertrauen in meine Kinder und die machen das schon, ne, und ich erinnere mich vielleicht an mich selber, dass ich das auch gemacht habe, dann. Kann ich dem Kind das zugestehen, ne, und habe Vertrauen, dass es schon gut geht. Aber stell dir vor, du hast es nicht.
Ja.
Ne, dann machst du dir vielleicht selber riesengroße Sorgen. Mhm. Und dann kann das natürlich so ein Ablösungsprozess total verlangsamen. Und das kann das sehr,
das ist interessant,
ja,
das
sehr schwierig machen.
Wie gehst du denn, sagen wir mal, in deiner Praxis mit Leuten um, die Schwierigkeiten haben, diese Reflexion herzustellen, die wir gerade beschrieben haben?
Hm, naja, erstmal mit Geduld und das so anzunehmen, wie es ist. Ne? Es ist ja, die Menschen, die machen das ja nicht extra, sondern die haben Schwierigkeiten und die kommen dann nicht so alleine raus. Also erstmal ist es ja total gut, sich dann in so einem Moment Hilfe zu holen und nicht ja mit sich alleine zu bleiben. Das ist erstmal sehr positiv. Und dann ist es das Allerwichtigste, erstmal sich das anzuhören und irgendwie auch sich da reinzufühlen und zu ergründen, warum ist das so? Für die Person ist das ja normal. Ne?
Es hat ja eigentlich dann, es hat ja mit dir selber zu tun, deinem Urvertrauen.
Genau.
Ja, Urvertrauen ist ein sehr schönes Wort. Das fällt mir auch gerade ein.
Unter Umständen, ne? Also es ist eine Möglichkeit, dass das so mit dem eigenen Urvertrauen zu tun hat oder mit den eigenen Bindungserfahrungen, die man so gesammelt hat. Aber das gibt ganz viele andere Faktoren, die so einen Abnabelungsprozess schwer machen können.
Zum Beispiel
stellt man sich vor, man ist alleinerziehend. Und hat eine ganz besonders enge Bindung immer zu dem Kind gehabt. Das ist eine Möglichkeit. Man hat Konflikte in der Partnerschaft. Man hat vielleicht auch eine Elternrolle, die super isoliert ist. Also man hat gar nichts anderes. Das war so der einzige Job, der einzige identitätsstiftende Job, den man hatte. Mhm. Und dann ist das Kind weg. Und dann stellt man sich die Frage, ja und nu? Und wer bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich ohne Elternrolle?
Da sein, ja,
genau.
Ja,
das macht es schwer.
Das ist sehr interessant.
Was unterscheidet denn jetzt zum Beispiel das Empty-Nest-Syndrom von so einer normalen Traurigkeit? Also oder anders gefragt, was ist normal, der Grad der Traurigkeit, wenn das Kind auszieht? Und wo würdest du sagen, braucht jemand wirklich Hilfe?
Mhm. Also vielleicht kann man erstmal sagen, dass das Empty-Nest-Syndrom ja per se keine Erkrankung ist, sondern das ist eine Zusammensammlung von Symptomen, die man haben kann, wenn das Kind das Nest verlässt. Also das, ne, wenn so eine Leere entsteht, wenn so ein Umbruch stattgefunden hat. Und eine Traurigkeit kann eine Möglichkeit sein, die passiert, wenn das Kind geht. Ne? Eine normale Traurigkeit ist ja, also das ist ein Gefühl, was vielleicht einen Moment da ist, das ist nicht permanent da, das ist auch nicht lange da, sondern das kommt vielleicht in so Wellen, kann man sich vorstellen. Und das hat immer einen, also das wechselt sich auch wieder ab mit anderen Gefühlen, die da sein können. Die ist nicht permanent da. Mhm. Und das Empty-Nest-Syndrom, das beinhaltet viel tiefgreifendere, langwierigere Symptome, wie zum Beispiel Einsamkeitsgefühle, aber auch Ängste, eine Leere, einen Identitätsverlust, einen Selbstwertverlust. Also, dass man vielleicht dauerhaft reizbar ist, dass man sich nicht so gut an diese neue Situation gewöhnen kann.
Mhm. Wie ist man denn früher, in Anführungszeichen, damit umgegangen?
Früher gab es das wahrscheinlich überhaupt nicht.
Doch, das wird es immer gegeben
aber
haben.
Aber es hat keinen Namen gehabt?
Nee, hat keinen Namen gehabt.
So aus den, ich habe mir so ein bisschen nachgelesen, in den 50er, 60er Jahren hat man das irgendwie benannt. Ne? Und ich glaube, dass man da vielleicht noch nicht so viel drüber gesprochen hat. Ne? Man benennt es heute mehr, man hat da vielleicht auch einfach viel mehr Kontakte. Aber diese Emotionen, ne, sich loszulösen von dem Kind, die wird es ja immer irgendwie gegeben haben.
Also, ja.
Aber ich glaube, dass es früher sicherlich auch anders gewesen ist, weil früher hatten die Frauen die Rolle der Hausfrau und der Mutter. Fatih hat schön gemacht, was er wollte, die Kohle verdient und Tschüssikowski. Und dann sitzt du da mit den Kindern, sind dein einziger Lebensinhalt.
Genau.
Ne? Und die Schule und Kindergarten, Hausaufgaben, einkaufen, was essen wir heute, was wir ja alle kennen, Wäsche waschen, Klassenausflüge und auf einmal bricht das alles weg.
Genau. Dann ist das eine Katastrophe, ne, die da passiert im Leben.
Und heute sind die Frauen ja, also ich sag mal, sind ja hoffentlich auch auf mehreren Standbeinen unterwegs. Ne? Also ich glaube, jetzt, wo wir darüber reden, denke ich, bei mir ist es doch ganz gesund, ne? Weil ich war natürlich traurig, aber nicht verzweifelt. Mhm. Und jetzt denke ich, jeder Besuch meines Sohnes, oh, was machst du hier? Nein, das war Spaß.
Ach.
Nein, natürlich nicht, aber es ist natürlich auch manchmal. Wirst du dann aus deiner neuen Gewohnheit auch wieder rausgerissen, wenn er dann zurückkommt?
Ja, klar.
Dann ist es wieder wie
musst
früher.
Du dich wieder anpassen.
Denkst du so, was denn jetzt? Ja,
genau.
Also,
genau.
Dann fühle ich mich wieder verantwortlich, ist der Kühlschrank voll, muss gekocht werden und so weiter. Mache ich immer noch gerne, aber ich glaube, das ist jetzt so eine Phase. Ne? Dann ist er weg, dann kommt er wieder und dann wahrscheinlich wird das dann irgendwann weniger und dann hat er seine eigene Wohnung und dann denke ich so, hurra. Jetzt bin ich mit 70.
Ja, bin ich endlich frei.
Ja, aber wer weiß. Also ich finde es zum Beispiel total schön, wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern, dann freuen die sich. Und ich freue mich aber auch. Ich rutsche dann aber auch wieder in meine Kinderrolle und meine Mama in ihre Mutterrolle, fragt, was möchtest du denn zu essen haben? Ja. Das ist irgendwie
richtig
schön.
Zieh dir eine Jacke an, ist kalt.
Genau. Ja, zum Beispiel auch das.
Ja.
Wobei das hat sich so, nein, wobei sich das so ein bisschen, dass das ändert sich schon.
Also meine Mutter hat mich an der Hand genommen, an der Ampel, da war ich ja schon Mitte 40.
Ja.
Hat die immer so, weißt du, so die Hand so auf mich draufgelegt.
Ah, das war schön.
Oh, Mutter. Ich spring jetzt nicht vor's
auf. Ich weiß noch, als Alexandra ausgezogen war, da hatte unsere Mutter irgendwann im Gespräch gemerkt, dass Alexandra meinte, ich fahre jetzt nach Hause, dass sie damit ihre Wohnung in Köln meinte und nicht mehr unser Zuhause in Hilden. Und das ist ihr aufgefallen. Ich hatte das gar nicht gemerkt, natürlich irgendwann schon, aber das hat sie dann thematisiert und das hat sie dann traurig gemacht.
Oh. Auch. Das hast du mir ja nie erzählt.
Natürlich nicht, weil ich dich ja auch nicht traurig machen wollte.
Mutti. Ja, das ist komisch,
aber
das
ist schon, natürlich ist das komisch und ich glaube, das liegt auch immer in der Familienkultur, ob man über solche Dinge überhaupt spricht, weil ich kann mich, wie gesagt, an überhaupt nichts dergleichen erinnern. Ich wollte eigentlich auch immer unseren Onkel fragen, wie es war, als er in 50er Jahren von den Eltern, also aus der elterlichen Wohnung ausgezogen ist.
Das war bestimmt super für den, die waren ja sehr kontrollierend.
Ja, kann durchaus sein. Ne? Also die hatten ja auch alle schlimme Sachen durchgemacht, das waren Krieg. Andere Zeiten, Krieg, genau, und Hungerzeiten und sowas. Wie hält man da zusammen, das ist die Frage. Und wir haben ja wahrscheinlich, ich sage das jetzt mal etwas provokant, den Luxus überhaupt dann, da es uns ja relativ gut geht, so ein Syndrom überhaupt zu bespielen, zu bestücken. Weil
dass es überhaupt erst so entsteht, ne? Dass man nicht sagt als Eltern, ach, zum Glück muss ich jetzt nicht noch mehr und noch längere Zeit für das Kind aufkommen, sondern das
genau,
ist jetzt,
sondern man freut sich eigentlich oder ist im Zwiespalt und hätte das Kind lieber länger da. Und als wir groß wurden in den 80er, 90er Jahren, da kam doch auch der Begriff auch auf Hotel Mama. dass also die nicht ausziehen wollten.
Dass mein Bruder sehr ausgereizt hat.
Ja gut, aber ich hatte ja kein Geld.
Ja, ich mag trotzdem vermuten, dass die Eltern damals das trotzdem gefühlt haben. Und das ist vielleicht hatten sie nicht so viele Worte dafür. Und ja, vielleicht hat das auch gar nicht so viel Platz, ne, über die eigenen durchaus Emotionen möglich. Nachzudenken. Und das ist ja heute, wir sind ja in einer guten Lage, darüber nachdenken zu können.
Überhaupt. Das ist auch luxuriös, ne? Und klar, auch dieses Gefühl der Traurigkeit annehmen zu können. Wie gesagt, ich habe mit ein paar anderen Müttern, die ich kenne, aus Schule, Kindergarten, auch darüber gesprochen. Und ein paar haben auch gesagt, ja, ich habe viele Tränen vergossen, ja, 2 Wochen lang, weil ich wusste, dass meine Tochter
echt, jetzt so viel?
Ja, schon einige. Oh. Deswegen habe ich ja auch gedacht, das ist ein spannendes Thema, darüber mal wirklich zu reden und auch einfach diese Gefühle anzunehmen und sie nicht weghaben zu wollen, sondern zu sagen, was macht das mit mir? Ja, du guckst auf deine eigene Endlichkeit. Ne? Wir denken ja immer, wir sind ewig 25, sind wir aber gar nicht.
Nicht?
Oh, nee, und du siehst jetzt alles das, was meine Söhne machen, ne? Das scheint mir ja für mich persönlich selber noch gar nicht so lange her zu sein.
Genau.
Aber, ja, vielleicht ist es.
Ich würde aber heute auch nicht mehr ständig Party machen wollen.
Nee, natürlich nicht. Irgendwann wächst man ja daraus. Nur einmal die Woche, genau. Aber vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man dann sieht, wie viele Möglichkeiten den Kindern und Jugendlichen jetzt offen stehen, die man vielleicht nicht mehr hat.
Und dann kommt vielleicht auch so ein Gefühl von Neid auf.
Ja, kann auch sein.
Kann auch sein. Aber auf jeden Fall, egal was aufkommt, ist es ja total hilfreich, dass man das Gefühl da sein lässt.
Ja.
Also, weil jedes Gefühl ist okay. Ne? Und wenn man das unter den Teppich kehrt, irgendwann ist der Teppich so voller Sachen, dass man da irgendwie drüber stolpert.
Ne? Ich habe oft gedacht, dass meine Mutter neidisch ist auf mich, weil ich einfach gemacht habe, was ich wollte.
Das kann
sein. Ich bin gereist, ich bin nach Amerika gefahren ohne Geld und ich habe immer irgendwas gearbeitet, wenn ich jetzt sage ohne Geld, meine ich nicht durchgeschnurrt, sondern meinte, ich habe mir alles selbst erarbeitet und habe selber geguckt, mit wenig Geld bin ich immer irgendwie durchgekommen, weil ich es wollte. Und ich bin unheimlich viel auf der Welt unterwegs gewesen. Und dann kam natürlich auch Viva TV, ne, und da war ich immer nur noch weg und habe das total genossen. Ja, heute New York, übermorgen Sri Lanka, das war irgendwie so eine irre Zeit.
Kapstadt.
Ja, also.
Und da kann man sich das wirklich vorstellen, ne, dass man vielleicht als Mutter sagt, ach, die Alex, das würde ich aber vielleicht für mich auch haben wollen. Und darin steckt ja eine totale große Chance. Ne?
Ja.
Neid ist ja, hat ja auch nichts mit Missgunst zu tun, dass man dem anderen das nicht gönnt, sondern dass man vielleicht merkt, boah, die macht jetzt was, das hätte ich auch gern.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist ja eine Chance, aber auch das zu spüren.
Das kann man ja auch immer noch machen.
Genau.
Also, wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, ne, also das Leben wollte ich jetzt nicht unbedingt noch führen, weißt du, so Party und mit 1000 Leuten dann irgendwas machen. Aber ich denke, ihm stehen noch alle Wege offen. Er hat sich noch für nichts entschieden. Er ist noch ganz am Anfang. Und das finde ich spannend, zu denken, du kannst links, rechts, geradeaus, kannst heiraten, musst aber nicht, kannst Kinder kriegen, musst aber nicht. Du kannst in Köln arbeiten, musst aber nicht. Also alles das.
Und dann du kannst zur Bundeswehr gehen, wenn du möchtest.
Ich habe mich gedacht, was ist denn meins, was ich mache? Ne? Ich mache das Coaching, also Kamera, also Auftritte, Kameratraining, wir produzieren ja auch Videos mit der Firma, die ich mit der Freundin gegründet habe. Und da habe ich gedacht, weißt du was, da musst du jetzt einfach mal ein bisschen mehr Gas geben und ein bisschen mehr Zeit investieren. Ne? Und dann auch der Podcast mit Christoph. Weißt du, das ist quasi unser Hobby.
Sehr guter Bewältigungsmechanismus, den du da hast.
Und Familientagebuch.
Genau. Ja, sehr gut.
Ne? Wir reden darüber und mein Sohn kann sich den Podcast auch anhören.
Ja, was wird er sagen?
Es ist so ein Vermächtnis.
Ja, genau.
Auch, ne? Das ist unser Hobby. Wenn andere Golf spielen, sitzen wir hier und quatschen.
Ihr schafft was.
Ja, und das finde ich total schön, weil wir uns auch noch mal besser kennenlernen.
Content Creator.
Mein Gott.
Psychotherapeut. Genau. Wir laden dich jetzt jede Woche
an.
Kostenlose Therapiestunde.
Nein, aber es gibt ja, ich habe mir das immer so früher vorgestellt, als ich noch jünger war, vielleicht in seinem Alter oder danach ein bisschen in Alexandras Sohns Alter. Du hast so eine Pyramide. Und je älter du wirst, desto kleiner werden die Möglichkeitsbausteine oder desto weniger davon hast du. Du musst dich irgendwann dann in eine bestimmte Richtung entwickeln und dann diese Möglichkeiten ausschöpfen, die dir da geboten werden. Aber du kannst natürlich nicht mehr unendlich zurückgehen und 1000 Sachen machen. Das geht nicht mehr.
Genau, das ist so.
Ist aber auch völlig okay,
weil
es sich ja nicht ändern lässt. Also es gibt ja gesetzliche Altersbeschränkungen für irgendwelche Dinge, die man nicht machen
kann. Du könntest jetzt kein Pilot mehr werden zum Beispiel.
Richtig, ich kann auch kein Beamter mehr werden, weil ich zu alt bin. Ja. Ich kann auch nicht mehr, glaube ich, bei der Bundeswehr mitmachen.
Aber was könntest du noch machen?
ich könnte den Christopher zur Bundeswehr bringen.
Nein.
Ach so, ich meine, ich könnte, ja. Nein, ich könnte Bundeskanzler werden.
Könntest du doch, ja.
Ab 40, glaube ich, darf man das.
Ja, dann, Christoph, bitte.
Bundespräsident
schön.
Auch.
Ja.
Und
große Ziele sind immer schön.
Richtig.
Ja,
man muss immer nach den Sternen greifen.
Wer weiß das schon. Ja, aber du könntest, man könnte noch seinen Segelschein machen, man könnte die Welt bereisen.
Der Carsten hat seinen Segelschein gemacht.
Ja, und das ist doch super.
Er hat aber kein Boot.
In unserem Alter jetzt sind wir, es ist ja eigentlich, und das finde ich, muss man versuchen zu sehen, das Positive. Ne? Dann sind die Kinder alt genug, du musst dich nicht mehr ständig kümmern. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist einem das ja früher auch manchmal auf die Nerven gegangen, ne? Immer so ans Haus gebunden zu sein. Und dann kannst du einfach wieder die Dinge für dich entdecken. Also ich denke manchmal an das Leben zurück, was ich vor Kindern hatte. Ne, wirklich spontan zu sagen, am Samstag fahren wir nach Bing. Oder ich bin immer gerne gereist.
Und das ist doch total schön, ne? Dass du die Möglichkeit hast und dass du diese auch beim Schopfe packst. Ne? Dass du weißt, was hast du gerne vorher gemacht. Und dass du das dann noch machst, dass du das umsetzt. Dass du irgendwie dir wieder deine neue Art Identität suchst.
Ja.
Ne? Also du hast jetzt nicht mehr nur die Mutterrolle, sondern du machst jetzt noch ein paar andere Sachen und ja, dein Leben geht auch weiter.
Ja.
Und das ist das Schöne.
Ohne jetzt in alte Rollen unbedingt zurückfallen zu müssen. Du kannst dich neu erfinden. Ne?
Ja, eben.
Das ist gut.
Und was ich halt auch schön finde, also jetzt sage ich mal, wenn Leute zuhören, die damit auch so ein bisschen zu knapsen haben, guck, was du für eine Bindung zu deinen Kindern hast. Ne? Also ich bin mit meinem Sohn neulich dann an seinen Studienplatz gefahren und ich wollte mir das mal anschauen und hatte eine recht lange Fahrt.
Hast du auch mit den Professoren gesprochen und gesagt, hören Sie mal, das muss aber anders werden.
Die haben mich gar nicht getroffen.
Die haben mich gar nicht.
Aber ich habe geschaut, wie wohnt er und er hat super viel geredet und erzählt, weißt, und er ruft mich auch häufig an und fragt, wie geht dies und was wollte ich jetzt da machen? Also fängt über Putztipps an, bis hin zu Kochtipps, bis hin zu, wie präsentiere ich das? Und da merke ich, da ist wirklich so ein Vertrauen da.
Das ist schön.
Und wenn er am Wochenende da ist und seine Freunde von der Schule, von früher und so, die kommen dann, früher, das hört sich schrecklich an, die kommen dann zu uns nach Hause, sitzen da am Tisch und wir trinken ein paar Bierchen. Ich bin so eine Mutter, ich setze mich auf ein Bierchen dazu, aber dann gehe ich. Also ich bin keine, die sich da hinsetzt und alles, ihre Jugend nochmal wieder
hochholen will. Das gibt ja Leute, die versuchen dann.
Gut, dass ihr das ansprecht, ne? Also weil das ist ja ein wichtiger Punkt. Wie gehe ich denn damit um, dass mein Kind geht? Also wie gehe ich mit meinem Kind um? Rufe ich jetzt alle naselang an, das ist eher nicht so gut. Ne? Oder gebe ich jetzt irgendwelche Ratschläge ungefragt ist eher nicht so gut. Arbeite ich, wie eingangs gesagt, mit Schuld, ist das nicht so gut. Aber ich habe natürlich, also auch meine Tochter jetzt, die ist jetzt auch auf dem Weg rauszugehen, ja, was hätte dann, oder was ist wichtig, dass ich mich als Mutter frage, was würde denn mein Kind wollen? Welche Art von Mutter würde denn mein Kind haben wollen?
Richtig. Das ist sehr wichtig.
Ja, und das kann man sich ein Stück weit an sich selber erinnern. Man ist ja selber das Kind gewesen.
Ja, meine Mutter ist mir häufig auf die Nerven gegangen.
Genau, ist sie auch.
Die hat ständig angerufen, zieh dich warm an. Und ich denke immer, wenn ich gerade sagen will, nimm noch eine Jacke mit. Sag's nicht.
Ja.
Sag's nicht.
Unsere Mutter hat mich zum Beispiel auf der Arbeit vor 150 Jahren in Düsseldorf immer angerufen, wenn sie Langeweile hatte, glaube ich. Das war nicht mal, dass irgendwas war, sondern die wollte einfach nur quatschen. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, manchmal, du kannst mich nicht nur, weil der Chef dann irgendwie schon ein bisschen komisch guckte, was ist denn nun schon wieder oder so, es waren ja noch andere Zeiten, sondern weil mich das auch extrem genervt hat, das weiß ich noch. Das würde ich auf keinen Fall wollen. Und wir hatten später, bei Viva hatten wir mal einen Kollegen, muss ich jetzt lachen. Und der wurde auch von seiner Mutter, wir hatten ja alle noch unsere eigenen Telefone mit Durchwahl. Heute scheint das irgendwie anders zu sein, dass man dann irgendwie aufgeschaltet wird. Und auf jeden Fall rief dann die Mutter von dem auch immer an, mittags und sowas. Und er war richtig aggro und hat dann irgendwann so mit zusammengebissenen Zähnen gesagt, Mama, ich hab mir doch gesagt, du sollst mich nicht immer auf der Arbeit anrufen. Und hat dann aufgelegt, den Hörer so knallen lassen. Und dann haben wir gelacht. Ne? Das war für ihn natürlich nicht ganz so lustig, aber irgendwie auch befreiend, weil er sich das dann getraut hat. Ne?
Weil er das gesagt hat.
Weil er das geäußert, aber so richtig mit zusammengebissenen Zähnen. Und das war so, das weiß ich, als wäre es gestern gewesen. Und dann war es, glaube ich, auch gut.
Ja, ist heilsam, das auch mal zu sehen, ne? Auch wenn das so unangenehm ist. Ja,
ja. Und das finde ich gut, dass du, Alexandra, dass du das verarbeitest und unterdrückst und dann zum Beispiel nicht sagst, nimm noch eine Jacke mit. oder Handschuhe im Hochsommer. Das wäre ganz gut.
Ja, meine Mutter war wirklich, und das ist mir, ich weiß noch, ich bin auch aggressiv geworden, weil ja, mir das richtig auf die Nerven gegangen ist. Ach, Alex. Weißt du, heute denke ich manchmal, ach Mama, es tut mir leid, und jetzt ist sie ja verstorben, ne, da, wo ich dann, ich hatte auch ein bisschen so ein Schuldgefühl.
Ja, weil es so aufgeregt hat.
Habe ich aber heute dann nicht mehr. Nein. Aber hatte ich eine Zeit lang schon, weil ich so ablehnend war. Aber weil meine Mutter eben auch nicht darüber nachgedacht hat, was sie bei mir anrichtet.
Stimmt. So,
ne? Ich wette, wir machen ganz viel, worüber wir nicht aktiv nachdenken, wo wir auch Fehler machen. Ne? Wo wir.
Außer ich.
Ja. Ah, okay, gut.
Aber wenn man es sagt, Kathi, also ja. Ich kann ja nicht mehr tun, als sagen, Mama, schau mal,
ja.
Ich bin 35 Jahre alt, ich habe schon ein Kind. Glaubst du vielleicht, dass ich selber weiß, ob mir kalt ist oder nicht? Und man könnte natürlich jetzt auch sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ist so eine Mutter, die macht das ja für immer und ewig. Aber ich fand das schlimm. Und ich weiß nicht,
ja, klar.
Warum sie nicht aufgehört hat, das zu tun, als ich sie darum gebeten habe, nicht nur einmal.
Das ist schlimm.
Und, ne? Und warum hat sie nicht aufgehört? Ja. Und wenn du jetzt, ich finde, du hast einen sehr guten Satz gesagt, den man sich hier vielleicht auch nochmal highlighten könnte.
Ja.
Was für eine Mutter will dein Kind haben?
Ja, genau.
Eine, die in der Lage ist, loszulassen, dich zu unterstützen auf dem Weg, sich selber zu reflektieren und nicht so überbemutternd ist. Also die da ist, wenn ich sie
Glucke,
brauche.
Eine Glucke.
Nee, keine Glucke. Nee, eine Mutter, ja. Die da ist, wenn ich sie brauche. So, das würde ich für meine, das denke ich, was meine Kinder wollen. Ne? Mhm. Also ich rufe da nicht an, aber du kannst mich immer anrufen.
Mhm. So. Warum ruft der denn nicht an?
Aber du darfst auch ein Bedürfnis haben, ne?
Ja.
Und klar.
Dich zu erkundigen, wie es deinem Kind geht.
Das ist tut, also ist jetzt ja nicht so, dass ich den nie anrufe, aber ich rufe den jetzt nicht jeden Tag an, ne? So, und ich weiß ja auch mal, wann er wiederkommt.
Ja, also ich würde mein Kind am liebsten ganz, ganz viel sehen wollen, ne? Das ist ja, der Impuls ist ja da. Man hat diesen Job 19, 20 Jahre lang gemacht. Und dann ist es einfach schwer. Da muss man sich an diese neue Situation gewöhnen. Und dann ist ja der Impuls, dass man das einfach so weitermachen möchte, total normal, ne? Mhm.
Aber ich denke, was auch vielleicht gut ist, wenn man sich so Inseln schafft. Also ich habe dann zu ihm gesagt, immer, hättest du Lust, in Semesterferien mit mir 3 Tage nach Helsinki zu fahren?
Ja, super.
Ja, kann man machen. Und wir hatten vor 3 Jahren auch schon mal eine schöne Reise, waren wir in Spanien auf dem Geburtstag, da waren wir zu zweit 3, 4 Tage. Das war super. Wir haben total Spaß gehabt.
Ja, man muss irgendwie
aber nicht so teenie zusammen, sondern
genau, man muss diese Beziehung neu definieren. Ne?
Ja.
Und muss sich auch irgendwann die Frage stellen, Mensch, lohnt sich das eigentlich jetzt noch immer über die Klamotten über dem Stuhl zu schimpfen? Lohnt sich das für unsere Beziehung? Nee. Muss ich das noch immer sagen?
Komischerweise, finde ich, hat sich für mich, als der 18. Geburtstag kam, echt einiges verändert, weil ich nicht mehr, auch also als er noch zu Hause wohnte, gesagt habe, wann kommst du nach Hause? Wo gehst du hin? Das habe ich ganz komisch einfach abgeschaltet und habe mir auch keine Sorgen gemacht, wo ist der, weil ich weiß, der kann auf sich selber aufpassen. Ja. Und ich weiß, dass er weiß, wenn irgendwas ist, kann er mich anrufen, weil ich mein Handy ja anhabe am Bett nachts. Also ich habe da totales Vertrauen.
Hat das Vertrauen gehabt.
In ihn, auch bis heute. Und weißt du, wenn die Kinder dann so 14, 15, 16, die gehen irgendwo hin und kommen dann nicht
wenn nach Hause. Wenn das so das erste Mal
ja,
ist oder so.
22 Uhr, du denkst, du bleibst. Das war was anderes. Ja. Aber mit 18 habe ich dann auch gedacht, weißt du was, du musst halt selber gucken, dass du deine Bude in Ordnung hältst. Ich kann dir Putztipps geben und ich kann dir sagen, hängen Lavendelsäcke in deinen Kleiderschrank. So, aber du musst das jetzt alles schon selber machen.
Na, und das kann man an der Zahl festmachen, das kann man aber auch an so Lebensphasen festmachen. Ne? Bei dem, wenn Kinder das vielleicht noch ein Stück weit länger brauchen, dann können die auch 19, 20 sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Und es kann auch sein, dass das schon mit 16 total easy ist und die das Nest verlassen können. Ne? Kinder machen es einem ja auch irgendwie ein bisschen leicht, ne? Die lassen dann überall die Socken rumliegen. Man sagt, oh, ich bin so ein
ich bin satt.
Ja, ich möchte das nicht mehr. Ne? Das ist das irgendwie dieser Abnabelungsprozess ja auch von beiden Seiten passiert.
Provokationen von beiden Seiten.
Ja, obwohl also, so still im Haus, also früher habe ich mich auch mal aufgeregt, wenn irgendwas aus dem dritten Stock runtergeflogen ist. Schmeiß doch noch mal was runter.
Ja, genau.
PlayStation, also rumgelärmt.
Ach Gott, ich weiß, den Satz kriege ich nicht mehr genau zusammen, aber ich habe das irgendwann in der Zeitung mal gelesen. Sobald das Müssen zum Perfekt wird, also ich habe mal gemusst, dann wird wie von Zauberhand ein Dürfen draus. Dann freut man sich, weil man das nochmal darf. Weil man nochmal die Wäsche waschen darf oder weil man nochmal die Brotdose machen darf und so. Ja.
Oh. Die Brote. Oh Gott, jetzt. Genau.
Ja. Und die Kinder sind ja auch unterschiedlich. Ne? Ja. Also mein großer Sohn war schon früh sehr, der war schon mit 14 im Schüleraustausch in Kanada, weil er auch früh eingeschult werden musste. Ne?
Das wegen war der so Regelung.
Das war das 30.
Ach so, ja, richtig. Ja.
Mit 5 in die Schule, fand ich zu früh, aber er musste, hat das auch alles gut hin. Und dann Abi nach der 12. Klasse. Ne? Da war der halt sehr jung und der war schon mit 15 werdend im Schüleraustausch in Kanada. Das war auch komisch. Mhm. Aber da habe ich schon damals so gemerkt, der ist so wie ich. Ne? Ich wollte auch immer weg, raus, überall hin, Abenteuer erleben, Leute kennenlernen. So und der andere ist halt anders. Der ist so, nö, ich will nirgendwo hin, ich bleib schön zu Hause.
Ja.
Also das ist auch ganz interessant, wie Kinder so unterschiedlich sind.
Ja. Das stimmt. Das habe ich auch gemerkt bei den beiden.
Ich glaube, die Frage, ob häufiger Männer oder Frauen mit dem Empty-Nest-Syndrom haben, hat sich erledigt, oder?
Also ich habe lustigerweise, habe mich sehr überrascht gelesen, dass es gar nicht mal so, so einen großen Unterschied gibt. Also Männer, die leiden anders. Hm. Die sprechen vielleicht nicht so viel darüber. Und dann äußert sich das Empty-Nest-Syndrom bei den Männern anders, aber das heißt nicht, dass die das nicht auch haben.
Wie wirkt sich denn überhaupt dieses Syndrom auf die Partnerschaft der Eltern aus, wenn überhaupt? Gibt es da auch?
Klar, also auch ganz unterschiedlich und individuell. Ist so die Frage, ne? Wie harmoniert das Paar? Also haben die auch vorher schon, bevor das Kind oder die Kinder das Nest verlassen haben, haben die miteinander viel gemacht? Also gab es da viel Paarbeziehung?
Oder war das Kind vielleicht?
War das Paar vielleicht auch ne, nur noch deswegen zusammen, weil Kind da ist? Das kann ja auch sein. Gab es Konflikte? Wie hat man diese Konflikte geklärt? Ist auch eine Chance, ne, diese ganze Partnerschaft nochmal ganz neu
über Bord zu werfen.
Über Bord zu werfen, genau. Oder aber auch ne, ganz neu nochmal auszuhandeln. Also ja, das ist, ich glaube, da gibt es überhaupt keinen so einen Pauschalurteil, sondern
das sind mal individuelle, eine individuelle Konfiguration, wie man so schön sagt. Ne?
Aber man liest ja häufig, dass sich Paare genau dann trennen, ne? Also wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass aber
endlich weg.
Also häufig kommt das vor, ne? Oder ist dann so ein Zeitpunkt, wo man einfach die Chance hat, nochmal ganz neu zu überlegen, will ich das eigentlich so, wie das ist? Ist aber auch eine Chance für das Paar, ne? Zu überlegen. Kriegen wir das gemeinsam hin oder holen wir uns vielleicht Hilfe? Ne? Oder setzen wir uns auseinander? Sprechen wir miteinander? Es hilft einem auch selbst, ne? Wenn man die Chance hat, sich mit einem Partner auszutauschen über das, was einen so emotional beschäftigt.
Glaubst du, dass Kinder, wenn sie, ich sag mal, wenn die Eltern sich trennen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, kommen die dann mit besser dann klar, weil sie ein eigenes Leben haben, dass die Eltern sich trennen? Oder ist es genauso schlimm, ich meine, es ist ja immer individuell.
Ist ja auch immer individuell, ne? Aber ich glaube, das ist für die Kinder unter Umständen auch so ein Fakt, der nochmal schwer sein könnte, weil unter Umständen kommt man auf den Gedanken, bin ich vielleicht daran schuld? Ich besser nicht gehen sollen, wäre das nicht passiert?
Schuldfrage, ja.
Kann auch ein Problem sein, ne? Muss nicht, kann.
Also ich glaube, ich wäre immer so gewesen, es ist mir total egal, was passiert nach mir, die Sintflut. Also ich habe, wenn ich jetzt ehrlich bin, wie gesagt, mein Vater oder unser Vater ist gestorben, als ich 11 war, meine Mutter war alleine. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe nicht viel darüber nachgedacht, was macht die jetzt, wenn ich nicht da bin. Das war mir egal im Sinne von, ich habe nach mir selbst geguckt. Also sie war mir natürlich per se nicht egal. Natürlich habe ich meine Mutter geliebt. Ich wollte auch, dass es der gut geht.
Ja.
Aber ich bin nie losgezogen und habe gedacht, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht machen wegen der Mama und so. Also meine Mutter hatte eine Katze, ja, die habe ich bekommen, als ich 15 war von meinem Mathe-Nachhilfelehrer und diese Katze ist gestorben, als ich 23 war. Also könnt ihr euch überlegen, wie alt das Viech geworden ist. Und meine Mutter ist hinterher, wir haben sie sehr geliebt, das mit dem Viech war jetzt ein kleiner Spaß, meine Mutter ist hinterher nirgendwo mehr hingegangen, weil die Katze beleidigt war. Also sie hat auch sogar an diesem Tier
hat
so
das
gehangen,
Tier so gehangen, ne? Also war das Nest nicht mehr ganz leer, sondern war gefüllt mit einer Katze.
Und ich so, Mama, mach doch hier mit, mach doch. Meine Mutter hatte ja auch Freundinnen, ne? Die haben gesagt, ja, tja, du komm mit hier. Nein, die Ninja, die ist dann alleine. Und ich so, Mama, es ist ja schön von dir, es ehrt dich ja, verstehe ich auch, aber ich gucke doch nach der Katze. Ich fahre da hin, ich fütter die Nachbarn sind da.
Ich habe das auch gemacht.
Der Christoph ist da.
Und die Mama ist durchaus
mal. Gönn dir was. Nein, meine Mutter hat gesagt, ich lasse die Katze nicht alleine. Und dann ist die irgendwie 10 Jahre lang nirgendwo mehr hingefahren, bis die Katze dann endlich tot war.
So hatte sie noch mal eine neue Rolle, ne? Ja. Also war dann die Katzenmutter. Ja, na?
Ja, ja. Ah ja, ich muss euch einen schönen Witz erzählen.
Bitte.
Kommt ein Ehepaar zum Scheidungsanwalt. Er 97, sie 95. Setzen sich so hin, Scheidungsanwalt, hat so die Unterlagen vor sich liegen, sagt sie, also, meine Damen und Herren, also Herr Müller, Frau Müller, Sie sind jetzt seit 70 Jahren verheiratet. Sie sind 97, Herr Müller. Sie sind 95, Frau Müller. Bei aller Liebe. Sie kratzen die 100. Warum wollen Sie sich denn jetzt noch scheiden lassen? Sagt er. Wir wollten warten, bis die Kinder tot sind.
Oh.
Ja. Naja, gut.
Sehr rücksichtsvoll.
Sehr rücksichtsvoll.
Leider erwartet uns dieses Schicksal ja wahrscheinlich, bis auf mich, alle, irgendwann mal.
Ah.
Beziehungsweise ich kann da gar nicht mitmachen, weil ich ja gar keine Kinder habe. Ich würde niemals in diese Rolle
hineinfallen. Aber der Tod steht am Ende überall. Mein Gott, wir wollen jetzt hier nicht.
Oh, jetzt ist aber schon. Ja, jetzt geht
es. Was ist mit Steuern? Steuern muss man auch zahlen. Es gibt zwei Sachen, die muss man: sterben und Steuern zahlen.
Richtig.
Und atmen.
Atmen auch, richtig.
Also, das hilft auch.
Kathi, wie kann man denn gut Strategien entwickeln? Wenn ich jetzt zu dir käme in psychologische, /psychotherapeutische Behandlung, wie kannst du helfen, jemanden, der jetzt in ein Loch gefallen ist, so Strategien zu entwickeln, die Leere zu füllen?
Zu füllen, das ist eine gute Frage. Also erstmal bedeutet das ja ein Anpassungsprozess, ne? Also das Kind ist gegangen, die Kinder sind weg, da ist eine Leere entstanden, vielleicht eine Einsamkeit. Das ist für unser Gehirn stressig. Das war der Hund.
Ja.
Das ist für unser Gehirn stressig. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir vielleicht unserem Gehirn auch ein Stück weit dabei helfen, Stressregulation zu betreiben. Also irgendwelche Routinen aufrechtzuerhalten, irgendwelche Routinen zu finden. Also man könnte zum Beispiel gucken, macht man einen Sport, macht man irgendwie, weiß ich nicht, tritt man... Oder geht man zur gleichen Zeit morgens aus dem Haus? Hat man eine Routine, die man etabliert oder die vielleicht auch schon da ist? Dann könnte man sagen, man überlegt sich, was sind das denn eigentlich für Gefühle, die da sind? Sind das Ängste? Ist das Traurigkeit? Ist das Einsamkeit? Und diese Gefühle zuzulassen. Ne, dass man nicht sagt, ich kehre das jetzt unter den Teppich, ich muss mich jetzt mal zusammenreißen, sondern dass man das auch da sein lassen darf. Weil das ist auch ein großer Stress, ne? Dass diese Gefühle einfach immer wegzupacken. So, dann haben die ihren Raum. Und dann kann man zum Beispiel auch kleine Übungen machen, indem man sagt, Mensch, irgendwie, ich bin ein Mensch und Menschen haben nun mal diese Gefühle. Ne? Ich muss das jetzt, muss mich jetzt dafür nicht noch mehr stressen, indem ich sage, Mensch, jetzt...
Das darf man doch nicht.
Ja, darf man doch nicht. Oder jetzt sollte ich mich doch mal zusammenreißen, sondern ja, habe ich halt.
Ist nun mal so.
Ist nun mal so. Mhm. Habe ich jetzt für den Moment. Und ist auch nicht schlimm. Macht mich menschlich, ne, dass man da irgendwie schon ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Und dann kann man sich überlegen, was will man denn eigentlich machen? Wer bin ich denn zum Beispiel? Wer bin ich eigentlich und was habe ich immer schon mal machen wollen? Was kann ich vielleicht auch jetzt neu lernen? Wo kann ich mich vielleicht auch mit meinen Problemen hinwenden? Also es muss auch nicht jeder sofort in eine Psychotherapie gehen, sondern es können auch, also zum Beispiel so ein Podcast kann auch helfen. Ich kann mich auch hinsetzen und kann mir den Rechner aufklappen und kann sagen, oh, ich suche mal selbstständig nach Hilfe.
Mhm. Ja, klar.
Ne? Oder wende mich an eine Freundin, die vielleicht in der gleichen Situation ist. Also ne? Sag nicht, es geht mir super, ist alles prima, ich habe damit irgendwie überhaupt kein Problem, sondern offenbare mich vielleicht auch und sag, ich habe damit ein Problem.
Also das Zulassen
und
der Sache auch Zeit einräumen.
Ja,
ich
absolut.
Glaube, es wird oft unterschätzt, wenn man irgendein Problem hat, also in diesem konkreten Fall natürlich dieses Emptiness-Syndrom, dass viele Leute glauben, es muss über Nacht gelöst werden. Aber das ist ja...
Das geht
unrealistisch. Ja. Und das muss man, glaube ich, auch lernen. Das ist mir mal aufgefallen, dass ich früher immer gedacht habe, ich muss möglichst schnell alles aus dem Weg räumen, was mich stört oder genau, was Probleme verursacht.
Ja. Das ist das schlechte nicht. Gefühl, das Problem weg haben genau, und zwar am besten sofort. Aber das sind ja alles Prozesse, die genau, Zeit brauchen. Und ich glaube, das habe ich gelernt, einfach hinzugucken und zu überlegen, was macht das mit mir und warum und welche Gefühle kommen da raus und die einfach nicht wegzuschieben, sondern sie zuzulassen und zu sagen, dann fühle ich mich traurig, hilflos, Stück weit, ohnmächtig,
genau,
hoffnungslos vielleicht auch, aber dann eben auch dem Kind so verbunden, dass ich denke, ihr kennt noch den schönen Sting-Song, If you love someone, set them free.
Ja, klar.
Und dann zu denken, boah, bist du irre, lass den, ey, das ist super, was der für Möglichkeiten hat und der wird so viel Spaß haben und warum habe ich nicht selber Spaß dann?
Ja. Absolut, aber das ist toll, dass dir das gelingt und gleichzeitig gibt es Menschen, denen das überhaupt nicht gelingt. Und das darf auch sein, dass die sich nicht dafür schämen müssen, dass das so ist, sondern dass sie dann eben sagen, Mensch, ich habe das nicht so einfach. Also wenn man zum Beispiel selbst gute Bindungserfahrungen gemacht hat, dann hat man vielleicht auch eine gute Bindung zu den Kindern, dann fällt einem das leichter. Wenn man aber selber schlechte Erfahrungen gesammelt hat, dann fällt einem das nicht leicht. Mhm. Kann man was dafür? Nee,
kann man. Oder man geht den einfachen Weg der dunklen Seite der Macht und ruft das Kind einfach viermal am Tag an.
Ja, genau. Macht das genau, wie man es nicht machen soll.
Genau. Und deswegen fand ich deinen Satz so gut. Stell dir einfach vor, was für eine Mutter dein Kind gerne hätte. Mhm. Und nämlich genau so eine nicht. Also bei mir würden sie das nicht wollen. Mhm. So, und ich muss das manchmal dann auch so wegschieben. Also schon mein jüngerer Sohn sagt immer, Mensch, ich mache das alleine. Und ich denke, natürlich, bist du alt genug.
Ja, genau.
Und ich falle dann immer so in so ein Muster, was ich von meiner Mutter kenne. Mhm. Aber ich denke dann darüber nach und dann fällt mir das immer ein, wie genervt ich war.
Ja.
Und dann denke ich so, lass es. Weißt du, wenn die Mutti immer versucht hat, mich zuzudecken, da war ich irgendwie dann
40, natürlich,
Sitze da auf der Couch und es war gar nicht kalt. Und meine Mutter kommt aber sofort mit einer Decke.
I'm a baby.
Genau, und dann habe ich mir so, ich brauche keine Decke.
Um dich zu versorgen.
Ja. Genau, und hinterher war
ich fand es, das immer ich schön, gefroren
und habe die Decke trotzdem nicht genommen, aus lauter Bockigkeit. Was ich
Mensch, dann Alex.
Ich lieber. Das hatte ich komischerweise nie. Nein. Ich habe das immer, nein. Ich habe das
den Pinocchio-Eisbecher immer gerne genommen. Meine Mutter hat für den Kiwis geschnitzt in Blümchenform.
Ich habe das eher mit Humor gesehen. Ich weiß gar nicht, mich hat das...
du hast es gemocht.
Ja, ich fand das nicht schlimm in dem Sinne. Ich hab, das hat, natürlich gab es Situationen, wo es mir dann, wie gesagt, mit dem Anrufen auf der Arbeit oder wo mir das dann auch zu viel wurde. Aber bei so Kleinigkeiten, da habe ich gemerkt... Alexandra hat das gestresst, aber ich fand das eher, weil ja dann natürlich dann auch so nach dem Auflegen der Decke hat die dann irgendwie so noch so ein bisschen draufgetrommelt und hat was auf Finnisch gesagt und dann... musste ich selber anfangen zu lachen, weil ich diese Situation sofort erkannt hatte. Und ich meine wohl auch, dass sie das in irgendeiner Hinsicht auch humoristisch gemeint hat. Das habe ich mir auf jeden Fall eingebildet. So, ne?
Ja, aber schaut, ne? Eine Mutter, zwei verschiedene Kinder.
Ja. Aber vielleicht
mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
Vielleicht ist es von Mutter zu Tochter noch was anderes als von Mutter zu Sohn.
Sicherlich.
Das weiß ich nicht. Ich habe ja keine Töchter.
Noch nicht.
Ich glaube, ich werde mir den Traum noch erfüllen, eine Leihmutter.
Genau.
Habe ich auch noch nicht in der Zeitung gelesen, aber so eine 62-Jährige, die noch Drillinge oder...
Nee, in Berlin, da ist eine, die hat das 10. Kind bekommen mit 64.
Weil du das Empty-Nest-Syndrom vielleicht nicht zulässt.
Ja, genau,
lässt das weil du das nicht zulässt und weil das Nest immer wieder gefüllt wird mit...
Stimmt, es muss immer schön voll sein.
Und das ist natürlich die Natur auch, ne, wo ich mir jetzt denke, um Gottes Willen, jetzt... Das geht ja jetzt sowieso nicht mehr, aber stell dir doch jetzt mal vor, in unserem Alter, Mitte 50, hast du noch einen Säugling. Mhm. Das würde ich persönlich, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, gar nicht aushalten. Dieses Schlaflose und ständig
Rastlose.
Gucken. Ja, dieses ständig gucken, was ist mit dem Kind.
Also das wer weiß, wenn du es müsstest, würde es wahrscheinlich genauso gut funktionieren.
Richtig.
Wie viele Menschen haben danach einen Hund?
Ne? Stimmt.
Das letzte Kind hat Fell.
Ich hab einen Hund und habe nicht mal Kinder, deswegen.
Der Hund wird aber behandelt
wie
ein Kind.
Ja, den Wilma macht nächstens ihren Führerschein. Ne, Wilma?
Und das ist aber doch auch etwas, was, du bindest dich an ein Tier, du bindest dich an deinen Hund und dein Hund begleitet dich eine ganze Weile. Und irgendwann...
Bis ich ihn an der Tankstelle anbinde.
Oder
das war natürlich vergessen. Ein Witz.
Schlechter.
Aber auch gibt es ja ein Nest, ne? Der Hund hat ein Bettchen und wenn das Bettchen, also wir wollen das auf Holz klopfen, dass das noch lange dauert, aber wenn dann der Hund geht, dann wirst du ähnliche Gefühle entwickeln.
Natürlich, ne? Selbstverständlich.
Und dann ist es schon wichtig, also ich finde auch nochmal interessant zu gucken, ne, was kann man denn präventiv tun, dass man gar nicht erst in so ein Loch reinfällt. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, dass sich Mütter oder Väter über ihre eigenen Bedürfnisse klar sein sollten, ne? Mhm. Dass sie dann lernen sollten zu gucken, wer bin ich denn, was brauche ich denn, unabhängig davon, Mutter, Vater zu sein oder ein Hundehalter zu sein oder, ne, also was brauche ich eigentlich? Und sich vielleicht auch bevor die Kinder gegangen sind, schon irgendwie so ein Stückchen weit die eigenen Bereiche wieder zu schaffen.
Mhm. Das hat man einfach auch vergessen. Also ich kann das für mich persönlich sagen, dass ich das einfach irgendwann auch verlernt habe. Ne? Mhm. Also weil ich immer sehr viel für die da gewesen bin und mich immer aus irgendeinem Grund hinten angestellt habe.
Ja, genau.
So, das.
Und du hast es gelernt.
Die Zeiten sind jetzt vorbei.
Und du hast es gelernt, das wieder zu verändern. Du bist ein super Beispiel dafür.
Ja, du bist ein guter Mensch.
Das ist der richtige Zeitpunkt, den Podcast zu beenden mit diesem Lob. Nein, aber jetzt mal ohne Witz. Es war mir ein großes Bedürfnis, darüber zu sprechen, weil es mich wirklich so getroffen hat. Das hätte ich nicht gedacht. Bin aber gleichzeitig froh, eben die Gefühle zugelassen zu haben, darüber gesprochen zu haben, eben auch mit anderen Müttern, denen es auch so geht. Und weil ich dich kenne, habe ich gedacht, das ist interessant, lass uns einfach mal darüber reden. Und zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, das Empty-Nest-Syndrom gibt es. Es sollte nicht tabu sein.
Man muss sich nicht schämen.
Man muss sich nicht dafür schämen.
Auf keinen Fall. Nein.
Auf gar keinen Fall. Und dein Rat an alle, die zuhören und mit Ähnlichem zu kämpfen haben, ist eben die Gefühle, die man hat, zuzulassen und einfach zu versuchen, Strategien zu entwickeln, Routinen, um seine Leere dann
zu füllen.
Ja.
Genau, und vielleicht auch ein Stück weit auf sich aufzupassen. Ne? Also wenn das Ganze länger andauert, wenn man den Eindruck hat, man kommt da nicht so ohne weiteres raus, ne? Wenn das wochenlang andauert, wenn meine Stimmung nicht besser wird, wenn diese Traurigkeit irgendwie zäh ist und nicht weggeht, ne? Oder wenn andere Symptome dazukommen, wenn da körperliche Symptome dazukommen, dann sich auch einfach Hilfe holen.
Ne? Ja. Das hast du gut gesagt.
Ja, wirklich.
Also ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen aus diesem Podcast und wir sollten uns freuen, dass es den Kindern gut geht, dass sie ihren Weg gehen, dass wir sie dabei begleiten
sehr
dürfen
richtig,
und wir sollten
sehr richtig.
Ihnen nicht auf die Nerven gehen. In unbedingt. Diesem Sinne.
Jetzt rufen wir erstmal den.
Ja, genau. Wo bist du? Was willst
ich bin
du
in der Vorlesung.
Nein, komm
ich
nach Hause.
Muss jetzt hier aufpassen.
Lass mich nicht was alleine.
Nein, nicht machen.
Lass mich nicht alleine. Ich sitze hier den ganzen Tag alleine und du vergnügst dich irgendwo an der Universität mit irgendwelchen Mädchen.
Komm zurück zu Mutti.
Das ist wie bei Ödipussy.
Ja, genau.
Das ist ungefähr, genau.
Großartiger Film, Ödipussy. So, in diesem Sinne, guckt euch den Film an und hört, was Kathi
gesagt
euch
hat. Hört nicht auf uns, hört auf Kathi.
Genau.
Kathi ist Profi.
Ja, in diesem Sinne, liebe Kathi, herzlichen Dank für deine
Dank,
Unterstützung,
Kathi.
Dass du da gewesen
super,
bist. Das war sehr interessant.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschin, tschin.
Und Wässerchen,
mit Wässerchen
ein Kaffee.
Und Espresso. Family Affairs, Post, Family bis nächste Affairs. Woche.
Family Affairs ist eine Produktion von Alex und Christoph Bechtel. Jede Woche eine neue Folge.